redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova. Und wie immer ist Matthias von Hellfeld dabei. Hallo Matthias.
Ich begrüße dich.
Thema heute, 15 Jahre Merkel-Diktatur.
Haha, das hättest du gerne, ne?
Ich nicht, aber die ganzen, Achtung, Anführungszeichen, Querdenker.
Ja, genau.
15 Jahre Merkel.
Ja, tja. Das finde ich ist schon eine ganz lange Zeit.
Ja, es ist interessanterweise, habe ich damals gesagt, die wird uns mindestens so lange regieren wie der Kohl.
Recht gehabt. Ja, das schafft sie auch. Ja, das schafft sie auch. Aber ich finde, wenn man sich mit ihr so ein bisschen beschäftigt, das ist schon irgendwie eine interessante deutsch-deutsche Biografie. Alleine die Tatsache, jeder weiß, dass sie eine DDR-Bürgerin war und nicht alle wissen, dass sie in Hamburg geboren wurde. Mhm. Und das ist irgendwie ganz komisch. Warum fährt einer von Hamburg dann nach in die DDR und wie kommt das eigentlich alles? Das ist relativ einfach, weil ihr Vater war Pfarrer und der hat eine Stelle angenommen in einer kleinen Stadt in Brandenburg namens Perleberg. Und das findet alles kurz. Also sie ist als Wickelbaby sozusagen damit rübergegangen und dann wird innerhalb der DDR nochmal umgezogen in die Uckermark, also wo sie ja immer, ich bin aus der Uckermark, sagt. Ja, und
Templin lebte, ja.
Genau, und dort wird sie groß mit zwei Geschwistern, die aber sich aus der Öffentlichkeit raushalten. Und Angela Merkel hält sich auch völlig raus aus der DDR-Öffentlichkeit. Die ist da keine Nummer gewesen, die irgendwie in der Opposition mitgelaufen ist oder die irgendwie
stinknormale DDR-Biografie
DDR-Jugend ja. gehabt. Sie hat ein bisschen, also ihre Familie musste leiden sozusagen unter der Flucht von West nach Ost. Der Vater hat diese protestantische Pfarrerstelle bekommen. Damit konnte die Familie sich ernähren. Aber ihre Mutter, die war Lehrerin, wurde in der DDR nicht in den Schuldienst übernommen. Das war irgendwie, weil sie suspekt war oder so. Jedenfalls, sie wurde sozusagen als kleines Warnsignal, konnte sie ihren Beruf nicht weiter ausüben. Angela Merkel selber ging auf die berühmte Polytechnische Oberschule. Ich habe so versucht herauszufinden, was das ist.
Gesamtschule.
Ja, Gemeinschaftsschule wollte ja. Ich also so Gesamtschule. Warum das Polytechnische Oberschule hieß, weiß ich nicht, aber überliefert ist und das sagen auch ihre Biografin. Sie war sehr, sehr gut in Mathematik und Russisch. Das heißt, sie kann sich mit Putin vermutlich auf Russisch unterhalten und er mit ihr auf Deutsch. Sie hat ein sehr, sehr gutes Abitur gemacht und hat dann in Leipzig angefangen, Physik zu studieren und ist einfach ganz normal sozusagen einen Werdegang gegangen, wo man sagen könnte, naja, die hätte, weil sie dann ja auch promoviert hat, zu einem Thema, das ich mir völlig, Quantenchemie, da muss ich sagen, keine Ahnung, abgeschlossen mit Summa Cum Laude, also sehr gut. Und sie hätte, ich spekuliere das jetzt, ohne sie gefragt zu haben, dann vermutlich eine wissenschaftliche Karriere eingeschlagen, vielleicht an der Akademie der Wissenschaften in Ost-Berlin. Dort wäre sie dann vermutlich eine berühmte Chemikerin geworden, die irgendwie dolle Dinge gemacht hat oder gemacht hätte. Und sie spricht da ja nicht drüber öffentlich, aber was eben passiert ist, die war dann, ich sag mal, neugierig genug, um 1989, als die großen Demonstrationen dann waren und die Wende kam, sich natürlich dann auch umzutun und zu gucken, was eigentlich so jetzt passieren könnte. Und sie ist merkwürdigerweise zuerst bei der SPD gelandet.
Wundert mich jetzt nicht, ehrlich gesagt.
Wollte da auch beitreten und hat aber, so wird es jedenfalls kolportiert, irgendwie gedacht, das ist mir zu kompliziert. Ja, da muss man irgendwelche komischen Zettel ausfüllen und das ist alles zu bürokratisch.
Ja, SPD halt, ne?
Ja, ja, SPD halt und landet dann beim Demokratischen Aufbruch. Der Demokratische Aufbruch ist so eine eher konservative Veranstaltung gewesen, die dann auch sehr schnell in dieses von der West-CDU dominierte Bündnis Allianz für Deutschland eintritt, nach dem Mauerfall und der ersten freien Wahl in der DDR. Sie wird Pressesprecherin des Demokratischen Aufbruchs und Mitglied des Vorstands. Und diese Allianz für Deutschland, das ist ja das Merkwürdige an der ersten Volkskammerwahl oder letzten und ersten Volkskammerwahl, die frei war in der DDR, dass die CDU dieses CDU-Bündnis gewonnen hat, eigentlich im Stammländle der SPD. Eigentlich ist ja die DDR mehrheitlich, also eher der südliche Teil, aber mehrheitlich sozusagen, da haben die großen Parteitage der SPD vor dem Ersten Weltkrieg stattgefunden. Mhm. Dort sind eigentlich alle wesentlichen Dinge entschieden worden und ich hatte damals das sehr große Vergnügen, als kleiner Anfängerreporter für den WDR unterwegs zu sein, dort eben bei diesem Wahlkampf 1990, Frühjahr 1990. Ich habe dort Willy Brandt erlebt und Oskar Lafontaine, weil ich musste die SPD da abdecken. Und da sind bei Willy Brandt waren 150.000 Leute, die zugehört haben. Aber die skandierten alle Deutschland, Deutschland. Mhm. Und Willy Brandt war verwirrt und wusste nicht, was er damit anfangen sollte. Helmut Kohl wusste es auch nicht. Hat aber so getan, als wenn er es wüsste. Und dann hat er denen was erzählt von irgendwelchen blühenden Landschaften. Das fanden die ganz toll, deswegen haben sie den gewählt. Und so einfach war es auch wirklich. Das hatte nichts mit irgendeiner langfristigen Bindung zu tun oder so, sondern es war einfach, Helmut Kohl war der Typ, der das jetzt machen soll. Und da konnte antreten, wer will. Selbst Willy Brandt hatte da keine Chance. Und sie wird dann also in diesem Allianzbündnis, Allianz für Deutschland, lernt sie Lothar de Maizière kennen, der wird erster Ministerpräsident und Merkel wird stellvertretende Regierungssprecherin, also sozusagen ein Amt, das sie vorher beim demokratischen Aufbruch hatte. Und von dort kennt sie Apple-Mann und all diese Leute, die dann in der ersten Regierung der DDR waren, die ja auch gleichzeitig die letzte waren. Und als sie sich dann auflöste und am 3. Oktober die DDR ihren Geist aufgab, und in dieser historischen Sekunde, haben wir, glaube ich, schon mal erklärt, zur Bundesrepublik beigetreten sind, diese fünf neuen Bundesländer, wusste man nicht so recht, was macht man jetzt mit Angela Merkel, und hat dann gesagt, na gut, also sie war stellvertretende Regierungssprecherin, dann kriegt sie jetzt eine Stelle im Bundespresseamt. Und da die Allianz für Deutschland dann Komplettikowski in der CDU aufging, trat sie entsprechend auch der CDU bei. Das war sozusagen ein logischer Schritt.
Ja, aber letztendlich wahrscheinlich kein ideologischer Schritt, sondern tatsächlich eher opportunistisch. Ne? Also pragmatisch, ja.
Also opportunistisch würde ich bei ihr nicht sagen. Also das ist also auch ein Merkmal.
Ja, stimmt. Ja.
So, und dann trat sie also der CDU bei, war irgendwie im Bundespresseamt untergekommen und hat dann aber sofort gesagt, ich möchte gerne ein Bundestagsmandat haben, und hat sich beworben in Stralsund-Rügen, also im Wahlkreis Stralsund-Rügen. Und dort gewann sie bei der Bundestagswahl im Oktober 1990 dann auch tatsächlich das Direktmandat. So, also die war im Grunde genommen seit 1990 sitzt sie im Deutschen Bundestag, also jetzt auch schon schlanke 30 Jahre. Und damit sozusagen fängt die an, an der großen Politik rumzuschrauben und ist dann eine, ich sag's jetzt mal etwas despektierlich, eine Quoten-Ossi, wird ins Kabinett geholt von Kohl als sein kleines Mädchen.
Genau, mein
Mädchen.
Wie er mal
gesagt hat, mein Mädchen, genau. Und da wird sie dann Ministerin Umwelt und Jugend, also zwei verschiedene Jobs. Und das macht sie relativ unauffällig. Sie engagiert sich sehr stark beim Klimagipfel in Kyoto. Vielleicht erinnert das der ein oder andere noch.
Wird ihr ja heute gerne noch vorgehalten oder wieder vorgehalten, dass sie ihre eigenen Prinzipien im Grunde verraten hat damit.
Genau. Und aber da in Kyoto ist sie also ziemlich stark engagiert und überzeugt auch den Kohl, dann das so zu machen, wie es dann auch tatsächlich unterschrieben wurde. Aber man kann eben da schon sehen, bevor wir jetzt auf die Wahl zur Bundeskanzlerin eingehen, schon sehen, dass sie eher tatsächlich pragmatisch ist. Sie hätte tatsächlich auch genauso gut in der SPD sein können und hätte dort die gleiche Karriere gemacht. Sie hätte es vielleicht auch sogar mit der FDP gemacht, aber sie kommt sozusagen deshalb so gut zurecht. Und das ist auch das, was ihre Regentschaft, sage ich jetzt mal etwas überspitzt, ausmacht.
Doch Merkel-Diktatur.
Ausmacht. Sie kommt mit neuen Weltlagen relativ schnell klar, weil sie eben keine Ideologie hat.
Ja.
Und das ist tatsächlich ein Vorteil. Man braucht in Zeiten wie diesen Leute, die nicht irgendwie erstmal 3 Tage lang in sich gehen müssen, um zu gucken, ob das mit Marx und Engels übereinstimmt oder wem auch immer.
Ja,
und
ob das mit der Ideologie, die man mit sich rumträgt, überhaupt in irgendeiner Form so weit zu kompatibilisieren ist, dass man es vor seinen Kumpels oder Parteifreunden tatsächlich auch irgendwie verargumentieren kann.
Genau.
Wobei, du sagst ja auch immer, die ganze CDU hätte keine Ideologie, aber die CDU selbst kommt ja überhaupt nicht gut klar mit sich verändernden Weltlagen.
Ja, aber mein Hauptsatz ist, Konservative haben keine Ideologie.
Ja.
Und das liegt daran, dass sie im Grunde genommen, sie wollen das, was es gibt, behalten. Das ist jetzt etwas zu überspitzt gesagt, aber das zum Beispiel bei Umweltschutz ist das ja auch konservativ. Ich möchte, dass die Umwelt so erhalten bleibt. Ich möchte nicht, dass sie verändert wird. Das heißt, Umweltschutz ist ein zutiefst konservatives Anliegen im Sinne des Wortes und auch der Tatsache. Natürlich haben Konservative das Problem, dass sich die Moderne über sie stülpt und dass sich einfach Dinge verändern. Und da tun sie sich tatsächlich schwer, weil sie einfach sagen, wenn ich das jetzt übernehme, sozusagen das Neue, dann gebe ich ja was Altes auf. Und das widerspricht mir prinzipiell.
Ja.
Aber es wird nicht definiert, sozusagen, was ist eigentlich das Konservative. Da wird dann gesagt, ja, das hat was mit dem Bewahren der Schöpfung zu tun. Und weißt du, das sind alles Sachen, das ist alles richtig, da kann sich der eine oder andere auch was drunter vorstellen. Das hat den Vorteil, dass du alles darunter subsumieren kannst, was sich irgendwie bewegt. Die Linken, die haben das Problem, und daran wird auch die SPD jetzt kaputt gehen, dass die Linken eine Ideologie haben, die sie sehr stark einmauert.
Ja.
Die können bestimmte Dinge nicht tun. Und wenn sie es doch tun, wie zum Beispiel Hartz IV, ja, dann kriegen sie so einen Bruch zwischen Partei oder zwischen Ideologie und Volk, den kriegt man nicht mehr gekittet. Und dieser Riss, der ist da, und den kriegt weder Herr Scholz noch sonst wer im Moment jedenfalls gekittet. Und deswegen wird es zunächst mal so bleiben, wie es jetzt ist, bei 14-15%. Vielleicht auch 18, aber mehr nicht. Und für Angela Merkel ist das alles überhaupt kein Thema. Die kann mit Leichtigkeit aus der Atomenergie aussteigen. Für sie ist das kein Problem.
Ja.
Sie sagt, wie berechne ich, also ich habe so und so viel Menge Strom, die ich brauche, wie kriege ich die ansonsten her? Dann nimmt die einen Zettel in die Hand, einen Stift, und schreibt sich das auf und sagt, geht. Und wenn die sagt, geht, dann sagt sie, mache ich. So, da musst du dir mal vorstellen, was die alles gemacht hat. Die hat die Bundeswehrpflicht abgeschafft. Ratzfatz. Der Ausstieg aus der Atomenergie, das ist ein Systemwechsel für die CDU. Und meine Prognose ist, die Frau Merkel hat die CDU im nächsten Jahr dann 16 Jahre sozusagen an der Macht gehalten in unterschiedlichen Konstellationen. Aber nach ihr wird die CDU nicht gerade untergehen, aber sie wird auf jeden Fall in ein Loch fallen. Und sie wird der Nächste, der diese CDU anführt, der dann auch Bundeskanzler werden will oder werden soll, hat sehr große Schuhe, in die er treten muss. Und zwar nicht, weil die Angela Merkel so eine tolle Politik gemacht hat, das glaube ich gar nicht mal, sondern weil sie eben tatsächlich so pragmatisch war.
Ja.
Und du brauchst einen Pragmatiker, weil...
Brauchst du ja immer. Also das fände ich ja auch nochmal interessant, wenn der Bevölkerung das irgendwie großflächig auffallen würde, dass die beste Bundesregierung von Pragmatikern geführt wird.
Schröder ist auch so einer
gewesen. Schröder ist auch so einer gewesen. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass so jemand wie Robert Habeck von den Grünen auch so einer ist.
Ja.
Das könnte dann nochmal tatsächlich die ganze Parteienlandschaft durcheinander wirbeln.
Wenn die Leute feststellen. Nicht so einer.
Ja, aber das war auch eine andere Zeit, ne? Kohl hatte einfach Kohle. Kohl hat alles gekauft. So.
Genau. Wir machen alles, was Geld kostet. Genau. Das hat er gesagt. Das ist ein Satz von ihm. Genau. Wenn es nur Geld kostet, machen wir das. Kein Problem.
Ja.
So. Das stimmt. Natürlich ändern sich die Zeiten. Zu Adenauer kann man jetzt keine Vergleiche ziehen. Der war kein Pragmatiker, sondern der hatte eine klare Idee. aber das waren auch andere Zeiten.
Und in
Zeiten wie diesen, ich sag einfach mal, wenn diese Pandemie irgendwann vorbei sein sollte, oder ich sag mal, nicht vorbei wird sie nicht sein, aber dass man irgendwie damit leben und handeln kann, dass man eben nicht diese Horrorzahlen jeden Tag irgendwie um die Ohren gehauen kriegt, dann wird das Leben sich komplett verändert haben. Dann werden wir einfach anders leben als vorher. Und dazu brauchst du dann wiederum eine pragmatische Regierungspolitik. Jo. Und das ist die Frage, wer die dann macht.
Jo.
Ja. Und da ist eben Angela Merkel, die würde jetzt sagen, ja, dann machen wir es eben so rum, das ist doch egal.
Genau.
So, und dann würde sie das versuchen.
Ich habe ja auch schon mir fest vorgenommen, analog zu den Merkel muss weg Demonstrationen spätestens nächsten Sommer anzufangen, Merkel muss hin Demonstrationen zu organisieren. Die soll einfach mal noch eine Legislaturperiode machen, die soll einfach mal nochmal. Das fände ich angenehmer als alles, was ich mir vorstellen kann, was hinterherkommt. Wenn die Grünen die Regierung stellen sollten, dann hast du irgendwie von rechts und rechts außen, also gerade so AfD, FDP, Teile der Union, hast du ein dauerhaftes Störfeuer, sodass hier überhaupt keine Ruhe in die Bude reinkommt. Wenn jetzt irgendwie einer von diesen komischen 80er-Jahre-Kandidaten der CDU Kanzler werden sollte oder die Regierung führen sollte, wird dieses Land in die 80er-Jahre versuchen zurückzuwandern, was nicht geht. Also das ist alles ist furchtbar. Ich möchte bitte, Merkel soll aus der Partei austreten und sich von einer wie nennt man denn das? Von einer Einheitsfront aller Demokraten.
Genau.
Per Akklamation.
Ja, genau. Also das wird alles nicht passieren. Frau Merkel hat gesagt, dass sie zurücktritt oder nicht mehr will und nicht mehr antritt. Das wird sie auch, glaube ich, nicht tun.
Ja, sie wäre ja auch bescheuert. Also
das, die tut sich das auch nicht mehr an und die weiß ja auch genau, was alles jetzt auf die nächste Regierung zukommt. Und aber solche Würstchen wie der Merz und so, ich meine, der sich da jetzt das
Laschet mit seinen Schulnoten würfelt. Also
ja, nee, und nee, das auch, aber ich habe einen schönen Vergleich gehört, der Merz benimmt sich so wie so ein Kind im Sandkasten, das jetzt aus der Kiste aussteigt, aus der Sandkiste und sich da vorstellt, mit dem Fuß auf die Erde stampft und immer sagt, ich will aber. Mhm. Und, so ähnlich ist das.
Ich bin mal gespannt, wie lange der Merz das noch treiben kann, bis er, also im Moment gehen die Massenmedien total drauf ab, die freuen sich ja immer, wenn irgendwo Krawall ist, dann holt man auch notfalls irgendwie so Typen aus dem Sauerland aus dem Sarg zurück. Ich bin gespannt, wie lange der das durchhält. Also wir nehmen Ende Oktober 2020 auf, gucken wir mal, ob er zur Ausstrahlung der Sendung vielleicht endgültig in der Versenkung verschwunden ist.
Ja, mal sehen. Also ich,
oder weiter in den Talkshows sitzt und
Verschwörungstheorien verbreitet. Also ich halte dagegen, ich glaube, er wird nicht aufgeben, aber das werden wir jetzt sehen, das ist schon klar. Ja. Aber jetzt, Angela Merkel ist tatsächlich ein Phänomen und dieses Phänomen hatte eben auch sehr viele Glücksmomente und dieses Glücksmoment war tatsächlich im Vorfeld der ersten Wahl 2005, das war ja die erste Bundestagswahl, die sie gewonnen hat. Im Mai gab es Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. Da erinnert sich der ein oder andere vielleicht noch. Da traten an gegeneinander der Herr Rüttgers von der CDU, Rüttgers. Jürgen Rüttgers, und der amtierende Ministerpräsident Peer Steinbrück. Ja. So, und Nordrhein-Westfalen, ja, also wer je in Nordrhein-Westfalen war zu der Zeit, da war klar, das wird von der SPD regiert. Das gab's gar nicht anders. Vorher war 100 Jahre Johannes Rau und ja, da gab es noch andere Gestalten. Der Herr Kühn, der war hier auch 300 Jahre. Also die das war immer so.
Ja.
So, und diese Wahl geht aber wirklich krachend verloren. Die SPD verliert 6% fast und die CDU gewinnt knapp 8%.
Der Kabarettist Hagen Rether hat das mal beschrieben als, naja, Leute, wir wollten der SPD einen Denkzettel verpassen und dann konnten noch nicht ahnen, dass auf einmal der Rüttgers im Weg steht.
Ja, genau. Also ich erinnere mich an den Abend, als das Ergebnis bekannt wurde, sehr genau, weil Peer Steinbrück leichenblass das Ende seiner politischen Karriere vor Augen hatte. Mhm. Und er ist ja auch zunächst einmal im Nix verschwunden, wurde dann später Finanzminister, also Bundesfinanzminister. Mhm. Aber was eben das Dramatische an dem Abend war, dass auf einmal Gerhard Schröder durchgedreht ist und tatsächlich durchgedreht ist und gesagt hat, jetzt machen wir Neuwahlen, ich brauche eine andere Legitimation für meine Politik. Da war Hartz IV schon beschlossen. Ja, und die WASG, also das Bündnis von Oskar Lafontaine, gab es schon und das ging auch schon da bei der nächsten Wahl dann zusammen mit den Linken. PDS, die Linke hieß das, glaube ich, das erste Bündnis. Und die SPD hatte dahingehend massiv Stimmen verloren. So, und Schröder hat dann sozusagen Neuwahlen ausgerufen und das wiederum hat dann Frau Merkel, die zu der Zeit Fraktionschefin der CDU-Fraktion im Bundestag war und Parteivorsitzende als Nachfolger von Helmut Kohl, Nachfolgerin, natürlich dann sozusagen automatisch auf den Schild gehoben, jetzt die Spitzenkandidatin der CDU zu sein. Und es hat niemand ihr zugetraut, dass sie das könnte.
Nein, null, niemand. Also ich kenne niemand. Auch also selbst die rechtesten, konservativsten, christlichsten, die ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis habe, die hätten im Leben nicht damit gerechnet.
Genau.
Also und so, selbst und wenn die CDU gewinnt, wird Merkel nicht Kanzlerin. Also dann machen die irgendwas anderes. Aber das war, ich weiß nicht.
Also so, und dann das war wirklich erschütternd. Und dann gewinnt sie die Wahl, beziehungsweise sie gewinnt sie eigentlich nicht so richtig. Die SPD mit dieser Wahlkampfmaschine Gerhard Schröder, das ist wirklich der Typ, es war im Wahlkampf nicht wiederzuerkennen, holt am Schluss sehr auf und das geht also so 33-34 aus. Ja, also knappes Ergebnis oder noch knapper für die CDU, so ein paar Stimmen mehr, aber im Grunde genommen kein vernünftiges Polster.
Diese Elefantenrunde, wo er da sitzt, irgendwie klingt als hätte er gesoffen und gekokst Und ich kriege irgendwie von allen Ärzten, dass hier jemand anders als ich die Regierung stellen wird. Und Merkel sitzt dann und guckt ihn an, als hätte er sie nicht mehr alle, was sich dann ja auch bewahrheitet hat.
Ja, und also das waren tatsächlich zwei Glücksmomente für sie, was sie in die Wahl eben knapp mehr hatte als die SPD, wirklich ganz, ganz knapp. Und dass eben Gerhard Schröder sich so benommen hat, wie er sich benommen hat, und dass die SPD dann mit der CDU ins Bett gestiegen ist, was eben viele Menschen zum Austritt aus dieser Partei veranlasst hat. Und ich kenne da auch ein paar, die das dann nicht mehr mitgemacht haben. Und seitdem sozusagen sitzt sie fest im Sattel, weil sie dann sehr schnell eben diesen Pragmatismus an den Tag gelegt hat und gesagt hat, ich wuppe hier jetzt das Kind. Und das hat sie auch relativ erfolgreich gemacht, tatsächlich. Und sie hat uns, ich sage jetzt mal so ein bisschen als Familienidyll beschrieben, sie hat uns tatsächlich durch die ein oder andere Krise mit relativer Ruhe geführt. Ja. Also ich erinnere mal daran an Lehman-Katastrophe. 2008, 2009, genau, da war der Einschnitt mindestens so stark wie jetzt, ich glaube sogar ein bisschen mehr, oder fast genauso.
Ja, er war, vom 5%, was das Wachstum angeht oder genau, die Wirtschaftsleistung angeht, ähnlich, aber ist halt doch eine ganz andere Krise gewesen. Weil,
ja, aber es war eine total andere Krise, aber natürlich auch mit hohem Explosionspotenzial. Wenn also die Kohle auf der Bank weg ist, dann werden die Leute hier in Deutschland nervös, weil Inflation und Geld weg ist, das sind zwei Sachen.
Immer noch die 20er Jahre in Knochen hier.
Mögen sie nicht so, genau. Und das haben sie relativ gut gemacht, mit der SPD zusammen, aber die Lorbeeren kriegte immer die CDU ab und die SPD wurde immer auf die, gab's immer auf die Nuss. Und also das war die eine große Krise, die also wirklich für Deutschland im Grunde genommen ohne weiteren Schaden abgelaufen ist. Das zweite war Fukushima, das auf einmal, wo wir wirklich täglich über 3-4 Wochen lang über den Wasserstand im Keller von Fukushimas Atomkraftwerk informiert wurden. Mhm. Und wir dann auf einmal merkten, mein Gott, also wenn da war in diesem Hochtechnologieland Japan, das ist ja der Inbegriff der Technologie, dieses Land, wenn dort so etwas passiert und die Leute tatsächlich nicht in der Lage sind, das zu lösen, das Problem, ja. Mhm.
Wie weit sind wir denn dann eigentlich selbst davon entfernt, solche Probleme mal zu kriegen?
Und, der Eindruck machte sich wirklich sehr schnell breit, dass wir gar nicht weit davon entfernt sind, dass wir zwar immer rumschwätzen.
Ich glaube, unsere Kernkraftwerke sind sicher.
Genau haben. Ja, aber das stimmt eben nicht. Und dieses Gefühl hat die Merkel ratzefatz aufgenommen und hat einfach gesagt, wir gehen raus aus der Atomenergie. Und zwar zu einem bestimmten festgelegten Zeitpunkt. Und erstaunlicherweise wird das auch gemacht. Mhm. Das ist Gesetz und das wird gemacht. Dann haben wir auch gesagt, na gut, also dann machen wir es jetzt anders. Und aber
vorher hat sie es noch kassiert, ne? Muss man auch mal sagen, von Rot-Grün hat sie ja den Atomausstieg.
Das hat sie
kassiert.
Eigentlich genauso pragmatisch, genauso.
Ja, stimmt, ja.
Klar.
Ja.
Und jetzt auf einmal stellt man fest, mein Gott, also knapp 40% unserer Energie kommt jetzt schon aus alternativen Quellen. Mhm. Das hätte man sich zu der Zeit nicht vorstellen können. So, und so geht das eben immer weiter. Und das macht sie tatsächlich aus. Aber ich will trotzdem jetzt so am Schluss einer solchen Betrachtung von dieser Frau nochmal so etwas allgemein sagen. Ich finde ehrlich gesagt, im Gegensatz zu dir offenbar, es nicht so richtig gut, wenn wir so lange Amtszeiten haben.
Okay, weil ganz anderes Thema. Ja, ich auch nicht.
Ja, okay. Also war nämlich, also nach Adenauer, nach Kohl und jetzt nach Merkel, wirst du sehen, gibt es sehr tiefe Löcher. Ja. Da reißen Seilschaften ab, da sind Strukturen kaputt, ja. Da sind Leute nicht mehr dabei, die hier jahrelang sozusagen im Hintergrund gewirkt haben und als Schmiermittel der Politik aktiv waren und so weiter. Und das ist auch für den Nachfolger immer eine extrem schwierige Situation. Also eine CDU-Nachfolge für Helmut Kohl, das wäre echt eine Katastrophe geworden, weil das funktioniert nicht. Da muss einer ganz anders hin, ja, und sagen, das mache ich jetzt alles anders, wie zum Beispiel Gerhard Schröder. Die Nachfolge Konrad Adenauer, der arme Ludwig Erhard, der wusste gar nicht, wie ihm geschah.
Ja, der wusste ja sowieso kaum was. Also.
Naja, aber der hat die erste Wahl hat er grandios gewonnen. Mhm. Ja, da war er der große König für die CDU und dann 12 Monate später wird er rausgeschmissen.
Ich wollte gerade sagen, da also, hat sich halt gezeigt, dass er eigentlich überhaupt nichts drauf hat.
Ja, aber der Vergleich zu Adenauer war eben problematisch. Ja. Und ich finde, wir sollten uns überlegen, ob wir nicht so eine Lösung wie in Frankreich einführen, 2x7 Jahre maximal oder wie in Amerika 2x8 Jahre.
Irgendwie sowas, damit würdest du auch diesen ganzen Verschwörungshanseln den Wind aus den Segeln nehmen, die so gerne von Diktatur und Regime, weil sie das Wort Regime missverstehen, faseln. Ja, das würde sehr stark helfen. Aber wenn wir es schon nicht begrenzen, dann möchte ich bitte von jemandem wie Angela Merkel so lange regiert werden.
Ja, okay, wir werden sehen.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und hört doch mal am 23. November 2020 auf DLF Nova eine Stunde History. Da geht's nämlich auch um unsere noch Bundeskanzlerin.
Ist nicht tot.